Hexen, Weiber, Frauenrechte. Ein Podcast von und mit Ina Freiwald und Ilka Meyer-Telchow.
Salam.
Dio e grande.
Und ahoi.
Hallo.
Ja, Freunde des guten Geschmacks.
Also das weiß Italienisch Gott ist groß, weil wir einfach überlegt haben, wenn wir das auf Persisch oder Arabisch sagen, dann klingt das immer so ein bisschen aggressiv.
Also ich habe jetzt Salam gesagt, das ist auf Persisch Hallo.
Ja, das ist toll, weil das ist, führt uns direkt in unser Thema. Heute haben wir uns vorgenommen, unter Vorbehalt, weil wir sind natürlich keine Nahost-Expertin, das haben wir schon bei der Recherche gemerkt.
Ich, Peter Schollatur von
Baden-Württemberg. Ich habe in dem Haus von Peter Schollatur, jetzt kommt wieder der persönliche Bezug, ich habe da gewohnt. In diesem Haus ist er möglicherweise sogar gestorben, da hat er 20 oder 25 Jahre gewohnt, in Charlottenburg, ja, wohl Preußenstraße 8, sage ich nur.
Ist ja verrückt. Und schon haben wir wieder einen persönlichen
Hab
Bezug
ich ein
zum
Jahr
Thema.
Gewohnt.
Peter Scholl Latour, jahrelang Auslandskorrespondent und hat über Afghanistan berichtet.
Er war
und darum
ein ganz,
geht's heute
ganz
auch.
Kleines bisschen eher rechtsorientiert. Könnte man das so sagen? Eher konservativer Mensch.
Konservativ, ja. Ach, es ging ja auch darum, dass er uns gut informiert hat.
Es klang immer sehr militär, wie so ein Militärbericht. Ja, also ja, aber der war eine ganze Zeit lang aus deutschen Shows nicht wegzudenken, wenn es da um irgendwie die Region ging. Das muss man wirklich sagen. Der war schon überall.
Ja, und ich habe auch ein bisschen seinetwegen auch einen Doppelnamen gewählt, weil grundsätzlich finde ich Doppelnamen völlig ätzend, völlig unnötig. Aber ich wollte nicht nur meinen Namen, weil ich bin ja hier im Meierland sozusagen, im Mühlenland. Und dann muss ich immer sagen, Ilka Telchow. Ach so, Sie sind nicht Frau Meier. Doch, ich bin Frau Meier, aber ich heiße nicht Meier. Und das war mir immer zu blöd. Und deshalb habe ich gesagt, nur Meier geht auch nicht. Das hört sich so blöd an. Und da habe ich gesagt, dann bin ich eben Ilka Meier-Telchow. Aber das muss man so aussprechen wie Peter Schollatur.
Ja, mit dieser gewissen Selbstverständlichkeit, wie so ein... Ne? Wie so ein
So ein Effekt.
Ja, auch irgendwie so eine Ikonisation findet da statt. Ikonisierung.
Ja. Ja, und das, so ein Doppelname ersetzt ja auch einen Hochschulabschluss, sagt man immer. Ne?
Ja, auf jeden Fall in Badeweg funktioniert das noch. Hier in Berlin ist das nicht immer so. Ja. Hier wird man mit Doppelnamen dann schon wieder verlacht, leider.
Ja, ist in Ordnung. Ich stehe da jetzt zu. Ja, und man merkt schon, so albern wie wir gerade sind, wir drücken uns auch so ein bisschen ums Thema rum. Wir wollten das wirklich, wirklich, wirklich gut machen. Wir haben uns Dokus über Dokus angeguckt und wir haben gedacht, wir wissen jetzt alles, im Grunde sind wir Afghanistan. Aber wie so oft, je mehr man erfährt, desto mehr spürt man auch, dass man gar nichts
weiß.
Ja,
aber das ist ja bei allen großen Philosophen der Fall, wie man weiß. Also ich hab den ganzen letzten Sonntag Afghanistan gewidmet und ich musste richtig die ganze Zeit weinen. Es hat mich richtig, richtig umgehauen. Ich hätte das niemals gedacht. Das lag aber auch an dieser phänomenalen vierteiligen Dokumentation auf Arte. Die wurde ja schon vielfach empfohlen. Ich glaube, die hat auch einen Grimme-Preis
von anderen Podcast-Kollegen.
Von unseren lieben Podcast-Kollegen, die jetzt nicht mehr auf Platz 1 sind, sondern leider zurückgetreten ihrer wuchtigen Konkurrenz, ja, Markus Lanz und Bertolt Brecht. Nein, wie heißt er?
Oh, ich liebe ihn. Richard David Brecht. Oh, ich liebe
Meinst du das
so
jetzt
sehr.
Ironisch, Ilka?
Lanz mag ich ja
du meinst,
nicht.
Meinst du, das ist witzig?
Nee, ich meine das in echt. Ich habe den immer schon geliebt.
Also du sagst wirklich, du
schon
magst den sehr. Also mit dem Lieben, da schrauben wir jetzt mal ein bisschen was ab.
Alles. Ich mag alles
Ich finde den widerlich.
Alles. Ja, macht ja nichts.
Der ist ungefähr für mich
nicht.
So auf dem Niveau von dem Ferdinand von Schirach, den finde ich genauso dubios, auf eine ganz andere Weise.
Den finde ich auch ein bisschen, der ist mir aber so morbid. Der ist mir so morbid. Nee, den finde ich so ganz gesund. So, jetzt über Afghanistan.
Aber die haben doch einen Podcast auch gemacht über Afghanistan.
Auch, ja, das stimmt, da kommt auch Afghanistan drin vor und hat der Richard David Precht auch hervorragend erklärt. Und ich finde, der Lanz sagt immer nur, ja, sich auch so, also ich finde, der bringt da nicht viel
Sachen. Na, die werden sich, der Lanz lässt einmal locker, weißt du, und dann kriegt er wieder gebrieft von seinem, von dem kleinen Heidemanns. Es gab ja immer den großen und den kleinen Heidemanns bei der Bild-Zeitung. Der große Heidemanns war bei der Showredaktion von Bild am Sonntag. Martin Heidemanns, Markus Heidemanns war der kleine Heidemanns. Und mit dem habe ich die Nacht erlebt hier in Berlin, als Lady Di den schlimmen Unfall hatte. Und der kleine Heidemanns sitzt im Ohr von Lanz, habe ich vielleicht schon mal erzählt, Heidemanns in Lanz. Mhm. Und der wird dem Lanz sagen, Schätzchen, hör mal, das geht ja nicht. Lass dich hier von dem Precht mal nicht hier die Eier irgendwie unterkühlen. Du hängst dich da jetzt richtig rein und beim nächsten Mal, ja, da wird der Lanz, pass mal auf.
Ja, jetzt ist die Folge 2 rausgekommen. Aber muss ich sagen, ist wirklich sehr informativ und sehr gut. Aber ich bin, wie gesagt, ein großer Fan von Richard David. Ne? Also ich mag ihn sehr.
Okay.
Ja. Wollen wir
ja, jetzt genau, das war nur so im Vorfeld. Also die Dokumentation heißt Afghanistan, ein verwundetes Land, ist immer noch in der Arte Mediathek. Ich hoffe das zumindest. Es wird auch noch eine Zeit.
Es kann man auf YouTube auch.
Genau, auch. Es sind 4 Teile, ja. 52 Minuten. Unglaublich. Auch wenn man sich für das Thema gar nicht interessiert oder so.
Nee. Zeitgeschichte.
Ich habe zwischendurch Angst gehabt, weil mein Fernseher, der hatte so einen kurzen Stopper. Und ich dachte, ach du lieber Himmel, jetzt gibt es irgendwie da eine Störung in dieser, aber nicht wegen des Podcasts hier, sondern weil ich einfach gucken wollte, weil es so spannend war. So, und ja, warum ist das so spannend?
Sehr informativ. Ja, also ich, das ist so spannend, einfach weil ganz viele Menschen zu Worte kommen und weil man sich eben die Zeitgeschichte, die jetzt mir vielleicht entfleucht ist, weil ich einfach noch zu jung war, sage ich mal so 1970. Ich bin 72 geboren. Afghanistan ist für mich nur ein Begriff gewesen und hatte irgendwas mit Waffen und Aufständischen zu tun. Ich habe mich da nie mit beschäftigt. Und als ich das jetzt geguckt habe, habe ich nur immer gedacht, ach so ist das, ach so ist das. Und es gibt ja auch einfach so ganz viele Begriffe, die werden immer so gesagt, aber ich habe die nie gegoogelt und habe mir da nichts bei gedacht, weil mich all dieses religiöse Zeug nie interessiert hat. Und jetzt habe ich das alles viel besser begriffen. Aber trotzdem überfordert mich Afghanistan. Und ich habe mir nur mal so ein paar Sachen zusammengeschrieben, was die Quintessenz für mich ist bei dem Ganzen. Also der oberste Satz ist im Afghanistan in allen Kriegsvarianten immer, wer ist eigentlich der Feind? Ne? Wer ist der Feind? Das ist die Frage, die über allem steht. Dann ist das Ganze so komplex, korrupt, religiös, besetzt, zerstört, unterdrückt, Glaubenskrieg, Macht, Angst, Kriegsführung, Waffen, Armut, Unsicherheit, Milliarden fließen in das Land, nur wenige kassieren, also eines der ärmsten Länder der Welt. Kabul ist ganz wichtig und Kollateralschäden ohne Ende, die Zivilisten sterben. Bodenschätze ist das ganz, ganz große, wichtige neue Wort. Und 9/11, Bundeswehr, USA, Sowjets und 51 andere Länder waren mit uns dort.
Okay, das ist schon mal ein kleiner Bilderbogen über das Thema. Da haben wir schon mal so ein paar Keywords. So. Also was ich an dieser Dokumentation klasse fand, man sieht halt eben, es fängt so an in den 70er Jahren, 1972 zum Beispiel, wo 40 Familien das ganze Geld hatten und der Rest des Landes war arm.
Das sind so die Clan-Chefs.
Ganz genau, 40 Familien haben das Land beherrscht. Die Begum, da ich war ja schon stramme 8, ne? 1970.
Ja, aber an die erinnere ich mich auch. Soraya und ja, Begum. Ne?
Also die war die Frau vom Schah damals und die, die konnte halt eben sehr viel machen und man hat dann gesehen, wie die Damen schon in den 60er Jahren da in den Nachtclubs getanzt haben. Dann kamen die Hippies ins Land. Es war sehr frei.
Das war ein Jazz-Hotspot. Ja. Jazz-Hotspot, ja. Kabul. Das hätte man auch nicht damit in Verbindung gebracht, ne? Als ja. Nichtwissende.
Und es war sehr interessant, weil es ging dann so los, dass auch mit dem Hippie-Ding und so, Kommunismus war ja damals ein sehr gesellschaftlich interessantes Thema. Also das hat die Jugend wahnsinnig fasziniert, wo heute alle die Augen verdrehen und überhaupt gar keinen Bock hätten, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Politik oder so ist ganz, ganz unschick. War das damals ja ein großes Ding. Und da wurde auch so 1975 der Internationale Frauentag eingeführt. Und dieses kommunistische mit Fahnen durch die Straßen laufen, das hat auch Kabul erfasst.
Ja, das hatte auch so eine Kraft alles. Das war so ein Aufbruch, so eine Kraft. Dann haben die da irgendwie erfahren, was die für eine Politik betreiben, die Sowjets. Und das war alles total hip.
Ja, genau. Und die Sowjets fingen dann an und haben gesagt, toll, da sind Leute, die interessieren sich für uns. Und das Land ist auch, was du schon sagtest, aufgrund der Bodenschätze und überhaupt interessant. Ja, da sind viele. Da versuchen wir das mal mit zu unterstützen.
Genau, darum ging es erstmalig, ne, diese angebliche Unterstützung.
Ja. Und dann haben die also in 1979 gab es dann einen Aufstand und die Besetzung. Und dann haben die wirklich da gewütet, muss man sagen, und haben die Kirchen, die Moscheen geschlossen. Sie haben viele umgebracht, die also sich zu der Religion bekannt haben. Und dann hat CIA von der anderen Seite, die USA, die Gegenbewegung, die Mujahedin, unterstützt finanziell auch mit Waffen, damit die sozusagen ihr Land von den Russen zurückerobern. Und da ist genau das, was du meintest.
Der größte Feind von USA.
Da spielte sich der Kampf der Weltmächte spielte sich in Afghanistan ab, auf dem Rücken der Bevölkerung.
Ja, und im Grunde ja auch ähnlich wie so eine Christianisierung in allen Bereichen. Ne? Also die Sowjets wollten dann ihre Sache da durchdrücken, haben den Krieg angefangen und erinnert mich irgendwie auch so an irgendwie, was weiß ich, geht der Pastor nach Afrika und sagt, und jetzt alle hier.
Ja, genau, also es gab auch immer eine Zersplitterung in der Bevölkerung. Man durfte halt nicht offiziell, aber man könnte sagen, die armen Menschen in den Dörfern waren immer im Herzen sehr islamistisch, sehr konservativ islamistisch geprägt. Und in den Städten ging es immer um diese neuen Trends. Und das war dann quasi der Nährboden dieser islamistischen Kämpfer, die sich erstmal gegen die Russen gewandt haben in diesem Moment.
Genau, und Kabul konnte man ja auch nicht mit dem Rest von Afghanistan vergleichen, wenn man ehrlich ist. Das war ja europäischer als Europa, aber das hatte ja wirklich gar nichts mit der Landbevölkerung zu tun.
Ja, und es ging an der Landbevölkerung letztendlich immer alles vorbei. Ne? Die waren sozusagen diejenigen, die sagten, hier, wir wollen irgendwie, dass Leute für uns Afghanen etwas tun. Und alles, was mit imperialistischen Tendenzen zu tun hatten, das wollten die nicht. Und insofern sind das eigentlich die treuen Islamisten und auch die Anhänger der Taliban. Jetzt in der heutigen Zeit, ne?
Ich habe mir das mal aufgeschrieben, weil der amerikanische, ich glaube, es war der Außenminister Milton Berden, der sprach da auch immer. Und der hat das mal für mich aufgedröselt, weil das sind immer so Begriffe, weißt du? Aus ISIS wurde Al-Qaida, aus Al-Qaida, Al-Qaida aus den Taliban, Taliban aus den Mujahideen.
Ja.
So. Na, weil man sich doch immer fragt, wer ist was?
Und die sind ja auch untereinander nicht gut miteinander. ISIS zum Beispiel ist ja gegen Taliban. Das ist ja völlig verwirrend für Leute. Ne? Wenn man das so mitkriegt, denkt man...
Ja, für uns ist es sehr verwirrend.
Da sind also die Taliban oder die Islamisten auf der einen Seite und die demokratischen Kräfte auf der anderen Seite. So kennen wir das ja. Aber dort ist es halt... Wir hatten ja auch, was man auch sehr gut sieht bei dieser Dokumentation, es gab zwei große Anführer...
Die konnten wir uns auch
ganz
gut
genau
merken.
Also Massoud auf der einen Seite, Ahmed Shah Massoud, sehr charismatischer, hübscher Mann.
Ähnlich wie Bob Dylan.
Ja, und man sagt auch Che Guevara von Afghanistan, sagt man ja gerne so, aber wirklich, ne, so einer, der mit dem jeder irgendwie gern reden wollte.
Das war der Liebling der Franzosen und der Briten. Er war ja auch super sprachgewandt. Er konnte Englisch, konnte Französisch, ne, sah gut aus. Der hatte eben dieses Anführergehen. dieses Charismatische.
Ganz genau. Und auf der anderen Seite hatten wir sozusagen, wenn man jetzt sagen würde, wenn man Film drehen oder ein Musical draus machen würde, würde man sagen, das ist der Gute, der die Frauen kriegt. Ja. Und der andere ist Hekmatyar, Gulbuddin Hekmatyar. Und der erzählt aber...
Fundamentalist und Verfechter genau, der Scharia.
Der ist also der treue Islamist. Das war ein super Stratege. Er ist auch hübsch gealtert. Man sieht ihn in der Dokumentation viel erzählen. Ich habe, bis ich gecheckt habe, dass der das wirklich ist, ja, fand ich völlig
aber, irre. Ja, aber ich finde den so unsympathisch. Der wirkt so
ja,
spaßbefreit.
Ja, naja, gut, also das ist halt ein
also,
regimetreuer Islamist. Ne? Die sind meistens nicht so richtig witzig. Ja, also dem geht es auch um ganz andere Inhalte, das hast du gemerkt. Aber der hat sich so, wie soll ich mal sagen, in seine Würde hineingelebt.
Der ist sich treu geblieben einfach mit seinen Glaubenssätzen, weil man fragt ja immer, wer ist der Feind, wer ist der Korrupte? Es geht ja immer um Korruption, um ne, und wem folgen wir jetzt und überhaupt. Und der ist sich da aber wirklich treu geblieben und ist sich auch nicht wirklich einer Schuld bewusst, kann man sagen.
Hier steht zum Beispiel bei Wikipedia, Hekmatyar soll zusammen mit seinen Anhängern mit Motorrädern an Universitäten vorbeigefahren und unverschleierten Studentinnen Säure ins Gesicht geschüttet haben. Er bestreitet den Vorwurf. Ach. Ja, er hat noch nie einer Frau Gewalt angetan, aber ganz ehrlich, ne, man weiß sowas jetzt nicht, wir haben es nicht gesehen, aber so geht es da ab, die Post, ne. Was ich total spannend fand, wir kommen auch gleich auf die Frauen in Afghanistan, weil das ist eigentlich unser Hauptthema, aber man muss erstmal so ein bisschen was
man über muss die erstmal Situation ein bisschen grün sprechen. Drumrum.
Was ich noch wahnsinnig interessant fand, dass der Masud, 4 Tage vor dem Anschlag auf das World Trade Center nach Paris gefahren ist, um die westliche Welt vor Bin Laden zu warnen. Und hat dort die Leute getroffen und denen das erzählt und hat auch gesagt, es kann auch was in den Staaten passieren. Dass natürlich der Geheimdienst das nicht wusste, ist auch wundersam, muss ich sagen, ne?
Ja, aber und alle haben behauptet, sie hätten gar nicht, sie haben alle gesagt, wer ist denn Bin Laden? ne? Und der war ja erstmal nur so ein Sozialhelfer gegen die
ganz
Kommunisten.
Früher, ja.
Ne? Der ist da ja so ganz munter einmarschiert und auf einmal war er Staatsfeind
der
Nummer 1
der Weltterrorist. Der ist aus dem Sudan, er ist ja aus Arabien, er ist aus dem Sudan, wurde er rausgeschmissen und ist dann eben nach Kabul. Ja, und vor denen hat er sie gewarnt und dann ist er zurück. Und sein Vize erzählt da sehr viel, der sozusagen ihm treu zu Diensten
gut, ne?
war.
Sehr
der
gut
erzählt er wirklich,
auch.
Also das ist unglaublich interessant. Und der sagt also, der kam zurück aus Paris und da haben sich französische Reporter angemeldet, 2. Und die waren von der Taliban und sahen aber sehr westlich aus, weil man sieht, die im Flugzeug sitzen. Ja. Und es gibt also diesen Termin und die kommen und es gibt eine Bombe und der Masud stirbt in seinen Armen. Er hat überlebt. Er kam ins Krankenhaus, aber er hat überlebt. Und so war Masud sozusagen, hat er mit seinem Leben bezahlt, diese Warnung an die Franzosen.
Ja, und vor allen Dingen eher der Gute, ne? Die Guten gehen doch dann immer
ich
zuerst.
Ich weiß, er war halt auch schon ein Kämpfer.
Und der fiese Hekmatyar überlebt
aber
dann noch.
Aber gut, böse
ne?
ist hier also immer mit Vorsicht zu genießen.
Ja, das sage ich ja. Wer ist der Feind?
Genau,
ne?
der Masud, der hat natürlich gekämpft auch. Ne? Der hat viele Menschen getötet und viele töten lassen. Ne? Also das war jetzt nicht irgendwie Gandhi. Und,
nein.
Naja, und dann 2 Tage später, nachdem also Masud dann diesem Anschlag zum Opfer fiel, kam dieser Anschlag aufs World Trade Center. Das wusste ich nicht. Das fand ich eine interessante Sache, dass da einer aus Afghanistan angereist kam und die westliche Welt gewarnt hat. Ne?
Das wusste ich auch nicht.
Gut. Und man sieht halt in dieser Dokumentation auch viele Frauen immer wieder erzählen, die ganz maßgeblich für ihr Land, richtig auch sehr patriotisch, sich eingesetzt haben, im Untergrund heimlich Mädchen unterrichtet haben während der Taliban-Zeit, die erste Runde sozusagen der Taliban. Ne? Und jetzt dasselbe wieder erleben.
Ich habe da diese Shukriya Barakzai, die war auch Ministerin zu einer guten Zeit damals noch. Die habe ich jetzt gehört, kaum dass die Taliban übernommen haben, ist die sofort, die ist nicht mehr nach Hause. Die hat nur gehört, die sind da, die sind bei dir zu Hause, die suchen dich. Und da ist die Shukriya ganz schnell zum Flughafen mit ihrem Mann und einfach nur weg, einfach nur raus. Ja, da hast du doch noch so was ganz Berührendes, damit man mal einen Eindruck kriegt, was die da erlitten haben. Ich meine, wir haben ja alle jetzt die Bilder in den Nachrichten gesehen. Das Ganze ist ja aber nach wie vor
also,
aktuell.
Also ich habe das zufällig kurz vor unserer Aufnahme hier noch gesehen, während wir so kurz noch überlegt haben, wie wir das jetzt hier strukturieren. Und zwar ist es so, dass sie, die Zeile ist, ich habe mir das hier translaten lassen, Afghanistan, Shukriya Barakzais, geflüsterte Sprachnotizen und dramatische Flucht vom 29. Mhm. August und das Medium ist RNZ.
Ja, man kann es sich anhören, also das Original, ihre Sprachnachrichten, die sie hatte mit der, war das die britische Politikerin, die sie da rausholen sollte, sehr, sehr dramatisch.
Ja. Hier ist es jetzt so, dass es wohl eine Schilderung ist, ihrer, wie sie Kabul verlassen hat. Und es geht darum, dass sie das halt, das ist wahnsinnig plastisch geschildert, ja. Aus dem Fenster ihres Autos sah sie die langen Schlangen vor den Banken, ne, und wie sie das so wahrgenommen hat und so weiter. Und, und dann ist es hier, also so geht es die ganze Zeit. Das ist jetzt ein ganz kleiner Ausschnitt. Ihre ersten Fluchtbestrebungen. Plötzlich beeilten sich alle, in ein Flugzeug zu steigen. Barakzais Flug in die Türkei wurde gestrichen. Sie fand schnell einen anderen Flug und versuchte, ein Ticket zu kaufen, aber die Fluggesellschaft akzeptierte ihre Kreditkarte nicht, nur Bargeld. Sie hatte nur 100 US-Dollar bei sich, nicht genug für neue Tickets. Sie fand eine Freundin in der Menge und ließ sich das zusätzliche Geld, kaufte Tickets für sich und ihren Mann und sie bestiegen schnell das Flugzeug. Es sah aus, als würden sie gerade noch rechtzeitig herauskommen. Sie machten sich gerade auf ihren Plätzen bequem, als eine Menschenmenge vom Flughafen in das Flugzeug drängte. Sie sagte, der Kapitän habe angekündigt, also hier gibt es auch kleine Übersetzungsfehler, dass das Flugzeug nicht starten könne, da die Menschen in der Menge Waffen trugen. Schließlich, als sie sich weigerten, von Bord zu gehen, schaltete der Pilot die Lichter und die Belüftung aus und ging. Und da fing der Albtraum an, sagt sie. So.
Ja. Da hat sie dann auch noch ein paar Tage, musste sie in dem Flugzeug ausharren.
Und es geht also noch sehr viel, was sie da erlebt haben, organisatorisch. Es ist, und Menschen, die sie angefleht haben, dass sie ihr helfen soll, ihnen helfen soll, da rauszukommen, ne, und so. Also das ist sehr plastisch, kann ich wirklich nur diesen Artikel empfehlen, genau wie die Dokumentation. Und im Rahmen von diesem, das nur by the way, die Zahl 39 ist in Afghanistan verflucht. Wenn du da hinfährst und hast auch ein Shirt mit einer 39, weil du die so magst, ne, so viel Rundungen, dann kriegst du richtig Ärger, weil das ist die Zahl für Prostitution. Es wird mit dem Teufel.
Siehst du, und das wäre so eine Zahl auch für mich, 39. Wo ich sage, das ist mir eine sympathische Zahl.
Wenn ich wirklich ehrlich, ich habe über die Zahl 39 noch nie nachgedacht. Wirklich, mir ist die völlig fern. Und es.
Ja, aber das ist doch sympathisch, weil 39 bleiben wir
ach
doch.
Ach so, immer. Ja, da bleiben wir einfach
wenn
hängen.
Wenn einer fragt, wie alt wir sind, bleiben wir ja jetzt immer 39.
Okay, also es ist so gewesen, dass in Herat gab es wohl einen Zuhälter, der das Autokennzeichen 39 hatte und im Apartment 39 wohnte. Und seitdem darf man da überhaupt, heißt es alle immer nur 38 plus 1. Du darfst das gar nicht sagen in Afghanistan.
Ach, man darf so vieles nicht in Afghanistan. Wollen wir das mal alles sagen, was die Frauen nicht dürfen in
genau,
Afghanistan?
Ja, genau, was vor bei der letzten Taliban-Herrschaft verboten war.
Und worauf die sich jetzt wahrscheinlich schon wieder
einstellen
können.
Und was jetzt auch
können.
Schon, was sich jetzt schon zeigt. Genau, sag mal.
Was sich schon wieder abzeichnet. Ne? Also du darfst oder durftest kein Gesicht zeigen. Die sind da voll verschleiert mit der Burka. Die haben da nur so ein kleines Netzgitter. Du darfst deine Hände nicht zeigen, du darfst überhaupt keine Haut zeigen, du darfst nicht allein auf der Straße gehen, du hast keine Rechte, du kannst zwangsverheiratet werden, das ist überhaupt kein Problem und auch heute noch ist mindestens eins von drei Mädchen vorm 18. Lebensjahr wird die zwangsverheiratet, ne? Und durch die frühe Verheiratung haben die natürlich dann auch gar keine Chance mehr auf Selbstbestimmung oder ein gewaltfreies Leben, vorher bestimmter Vater und dann bestimmter Ehemann. Dann hast du auch dadurch, dass du so schnell schwanger wirst, eine ganz hohe Mütter- und Kindersterblichkeit. 20% aller verheirateten Mädchen und Frauen werden vor dem 18. Geburtstag schwanger und hohe Sterblichkeit, weil die haben natürlich noch gar nicht unbedingt die Körper dafür. Dann noch Mangelernährung und schlechte medizinische Versorgung. Ja, und dann hast du natürlich auch sowieso keine Gleichstellung. Das gibt's ja so nicht. Also vorm Gesetz gibt's das, aber wird natürlich nicht beachtet. Na, also Ehrenmorde, Gewalt in jeglicher Form hat fast jede Frau schon mal erfahren, ob psychisch oder körperlich oder
ja.
Tja. Ja, und natürlich geringe Alphabetisierung, ne? Während noch knapp 60% der 10-jährigen Mädchen zur Grundschule gehen, unter 15 nur noch 30 und nach der Ehe keine Ausbildung mehr. Ne? Ja, das droht wieder
dieses
alles.
Dieses Hausarrest darf man nicht unterschätzen. Die Frauen, es darf niemand zu ihnen rein, außer dem Ehemann oder Brüder oder sowas. Hm. Und sie dürfen eben ohne Männer das Haus nicht verlassen. Eine dieser Frauenrechtlerinnen erzählt hat, sie war auf der Straße und wurde angesprochen, dass warum sie keinen Mann dabei hat. Und sie sagte irgendwie was Flapsiges, dass sie sich gerade auf dem Gebrauchtwagenmarkt kein passende gefunden hat. Und dann ist sie verhauen worden. Ne?
Das war Schukria.
Also war die haben solche Schukria. Weidenstöcke dabei. Und
ja, die können dich auch so, oder für, egal, die brauchen gar keinen Grund. Na, die können dich einfach verkloppen. Da kommt keiner. Ja, und die hatten es ja mal gut, ne? Die hatten es ja mal gut. Also als Afghanistan noch ein bisschen beschützt wurde, da gab es ganz viele Ministerinnen auch in der Regierung. Und die meisten Ärzte waren auch Frauen, weil viele Frauen sich eben nur von Ärztinnen behandeln lassen. Und das bringt natürlich schon mal auch viel mit sich, ne, dass du dann auch wirklich studieren kannst. Ja, und jetzt ist eben alles wieder so ein ganz fragiles Gerüst. Und natürlich, wenn man sich das alles näher anguckt, wird man schon verstehen, die Demokratie, die man da irgendwann mal etablieren wollte, das ist ein frommer Wunsch, ne? Aber was passiert jetzt, ne, mit den Schulen? Ich habe da noch auf Instagram noch so einen Verein aus Hamburg, habe ich mir noch angeguckt. Das sind Frauen für Afghanistan. Und bei dem Verein hat auch damals der Roger Williamson hat auch ganz viel für die getan. Und die haben auch irre viele Follower und die sammeln ganz viele Spenden. Denn die haben es ja auch gelernt zu Corona-Zeiten, dass die Schule ja auch zu Hause stattfinden kann. Aber meistens dann halt nicht digital, ne? Dann haben die, dann kriegen die halt so Kopien und sowas alles.
Ja. Interessant fand ich auch, man hat die Tochter von dem ehemaligen Präsidenten Najibullah auch erzählen hören, nicht so oft, aber es war sehr spannend, die ja nach Indien geflüchtet ist mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern. Und er wurde gestürzt 1992. Er war von der Demokratischen Volkspartei. Und er wollte, den siehst du da auch öfter mal sprechen, er wirkte sehr aufgeräumt und er war eigentlich Gynäkologe. Und er wollte sich wirklich um dieses Land kümmern, wollte schauen, dass Kriege aufhören. Ne? Er hat wirklich, also er hat mit den Sowjets zusammengearbeitet. Also die Taliban war da, das wollte ich noch sagen, bis 2001 aktiv. Die haben sich 1996 Kabul erschossen. Und Und als die dann kam 1996, da haben alle gedacht, weil er war, Entschuldigung, ich muss das ein bisschen, also er war 1992, wurde er gestürzt und ist in die UN-Botschaft geflüchtet. Das erzählt seine Tochter in dieser Dokumentation. Und alle dachten, okay,
4 Jahre war er,
er wird sicher, wir werden uns bald wiedersehen, aber sie haben sich 4 Jahre nicht gesehen. Und da wurde er, musste er geschützt werden, weil sich in Afghanistan die Kräfte verändert haben. Ne? Und das hat wieder mit diesen Islamisten zu tun. In dem Moment ist auch gar nicht mal unbedingt, dass man sagt, da ist jetzt nur eine fremde Staatsmacht, da ist ein Wechsel, sondern das kann eben auch innerhalb der Mächte dort sich vollziehen. Und dann kamen die Taliban und alle dachten, endlich kommt hier Ruhe ins Land, die versuchen sich jetzt hier, ne? Und die haben ihn gelyncht, aufgehängt, an einer Betonplattform für Verkehrspolizei und haben ihn vor dem Präsidentenpalast zur Schau gestellt. Und der wurde auch gefoltert vorher, ja. Und das war wirklich, war, weil er eben nicht fundamentalistisch war in seiner Ausrichtung, sondern demokratisch, haben die den, ne? Und dann hat man gesehen, wie die 1996 da plötzlich die ganzen Fernseher auf die Straße geworfen haben und diese.
Ach, ja. Denkst du, das ist eine Kunstinstallation?
Genau, wirklich. Es hat wirklich, also.
Ja, kein Fernsehen, keine Musik, alles spaßbefreit unter den Taliban. Nichts, kein Vergnügen. Die Beauty-Shops, ach so, jetzt übrigens auch, ne? Jetzt aktuell diese ganzen Beauty-Shops.
Das ist ja kein Wunder. Und die Frauen in Afghanistan sagen auch immer wieder, die Taliban haben sich nicht verändert, ne? Wer glaubt, dass die jetzt irgendwie Frauen in die Regierung lassen? Sie haben 33 Leute jetzt in die Regierung und keine einzige Frau. Die Frauen dürfen die Häuser nicht mehr verlassen. Die müssen wieder Burka tragen. Und heute habe ich gerade noch kurz was gelesen, dass diese Burka, die Frauen haben die nicht mehr, weil das bisher keine Rolle mehr spielte.
Da siehst du, ja, müssen die noch aus dem Ausland die Burka bestellen.
Gegenseitig. Jede Frau, die das Haus verlassen will, nimmt sich von der anderen die Burka, ja, und die anderen sind ohne Burka zu Hause, weil das sieht man dann nicht, da dürfen sie wohl auch teilweise ohne Burka rumlaufen.
Die wollen und so. Ja, aber die wollen die wieder unsichtbar machen, die Frauen.
Es wird auch wieder, alle Schulen sind geschlossen. Das geht wieder in diese Richtung.
Nein, die Taliban sagen ja immer, nein, die Mädchen dürfen ja in die Schulen gehen, aber so wie die Scharia das eben vorschreibt, ne? Ja. Ja, das,
ich glaube nicht, weil
die haben
der
keine
Unterschied
große
ist,
Hoffnung
die Männer,
mehr
die
da
Jungs
im Moment
dürfen ausgebildet werden, aber die Frauen gar nicht. Also die sollen sozusagen gar nicht am öffentlichen Leben teilhaben.
Aber Ärztin brauchen sie ja, wenn die Frauen zu Ärztin nur gehen dürfen.
Ja, das kann es wohl geben, aber auch mit diesen ganz harten Auflagen, ne?
Immer mit Auflagen und du weißt nie, was als nächstes wiederkommt und das ist dann natürlich auch, es werden ja irre viele Spenden auch gesammelt und sowas alles, ne? Man fragt sich ja aber auch, ich meine, Geld ist ja nun wahrlich, wahrlich genug geflossen nach Afghanistan, nur es haben halt immer die Falschen bekommen, ne? Da hatten sie einen Stammesfürsten, der sich dann auch abgesetzt hat, der hat da jetzt ganz wunderbar wieder residiert in einem Palast, natürlich im ganz anderen Land, der hat die Kohle voll mitgeschleppt, ne? Das ist alles so eine korrupte Geschichte. Und jetzt natürlich haut man immer drauf und sagt, oh, ihr hättet nicht so früh abziehen dürfen und dies und das, ne? Aber da kennt auch keiner wirklich die Wahrheit. Natürlich ist das alles, klar, ne, das war alles unkoordiniert und auf die Schnelle. Und die Taliban waren aber immer da. Das ist ja gelogen, dass die nicht da waren. Die waren immer da, die waren vor den Stadttoren. Die haben mit den Warlords zusammengearbeitet. Natürlich, die USA hat denen auch Geld zugeschoben, einfach um da Dinge möglich zu machen. Da gibt's keine einzelnen Schuldigen. Da kannst du keine Köpfe rollen sehen, wenn da der kleine Mars da irgendwie angemacht wird. Na, da denkst du vielleicht, jetzt haben wir den Schuldigen. Es gibt nicht einen Schuldigen. Und muss ich sagen, bei der Sarah Wagenknecht habe ich mir neulich was angehört. Und sie sagte, das ging von Anfang an nicht bei dem deutschen Einsatz um Brunnen bohren und Mädchen in Schulen schicken. Es ging die ganze Zeit auch um die Bodenschätze.
Ja.
Na, denn die haben einfach wahnsinnig wertvolle Bodenschätze. Das Lithium, das wird ja alles nicht angerührt, da weil der Krieg war. Man konnte ja nicht irgendwie buddeln oder was. Es war ja immer irgendwie besetzt und super gefährlich. Kein Mensch kann da sich in diesen Felsenlabyrinthen da auskennen. Ne? Da wissen die Taliban genau Bescheid. Aber wenn du da längs fährst, du hast ja keine Chance. Und das Lithium, das wollen alle haben. Deshalb stehen auch die Chinesen und die Russen, die stehen da alle schon vor der Tür und sagen, wir hätten gern das Lithium. Und wofür braucht man das Lithium? Für Batterien, für E-Autos, für unsere Aufladegeschichten, für unsere Akkus. Das ist das neue Gold.
Ja, ich bin mal gespannt, wie sie es jetzt machen wollen. Jetzt ist ja die Taliban wieder am Ruder. Also sich mit denen gut stellen wird schwer für westliche Staaten. Die Russen haben immer sich nicht mit denen gut verstanden. Also es ist, das ist die große Frage, wie man da jetzt an das Lithium rankommt. Ich habe noch einen Buchtipp. Und zwar Das Geheimnis des Turban oder Das Geheimnis meines Turbans, heißt es auf Deutsch. Mhm. Und das ist von Nadia Ghulam. Sie ist als Nadia Ghulam hier bekannt, hat noch einen zweiten Namen, Dastgir, ist 1985 in Kabul geboren und die kommt in dieser Dokumentation auch zur Sprache mehrmals.
Die hat die gute Zeit miterlebt.
Ja und nein. Also
war das die, die sich als Junge verkleiden
musste? Ganz
genau.
Sie hat also 1993 ihr Haus von einer Bombe zerstört und sie war 2 Jahre in Krankenhäusern. Sie war so stark verletzt, dass die Ärzte sie nicht mehr heilen wollten. Damals gab es so viele Verletzte und Verwundete in Krankenhäusern, dass die genau selektiert haben, die da lohnt es sich und da lohnt es sich nicht. Und dann ist ihre Mutter, das fand ich so berührend.
Ja.
Die war, lass mich nochmal gucken.
Die war
8 Jahre alt,
ne?
Genau. Und ihre Mutter ist von Haus zu Haus gegangen, hat Kleider gesammelt, hat die verbrannt und hat mit der Asche ihre Wunden geheilt. Und hat sie damit, sagt ihr, ihr Leben gerettet.
Ja, die hatte, weiß ich nicht, wie viel Prozent des Körpers verbrannt waren.
Und es kam halt eben auch viele ihrer Familie ums Leben. Und da sagten sich ihre Mutter und sie im Alter, als sie 11 war, sie nimmt jetzt die Identität ihres toten Bruders auf, Zelmay, oder an und verlässt das Haus, weil das durfte sie nicht, und geht arbeiten. Ja, das war 1993, da waren die Taliban noch nicht ganz am Ruder, aber es waren halt auch harte Auflagen für Frauen.
Ja, und da sieht sie auch wirklich aus wie ein
Und dann hat sie
Mann.
Eben den Koran, da konnte sie auf eine Koranschule und war Assistentin in einer Moschee, immer als Junge. Und darüber hat sie dann ein Buch geschrieben und hat auch mehrere Initiativen gegründet und ist seitdem sehr engagiert. Also tolle, tolle Geschichte, finde ich. Ja, ne?
Ja.
Und ja. Jetzt...
Was man auch nicht vergessen darf, außer den ganzen Waffen, ne? Diese ganzen Waffen, dass die ja jetzt natürlich auch bestens bis an die Zähne bewaffnet sind, die Taliban, was die alles übernommen haben von den Leuten, die USA oder Deutschland auch so ausgebildet haben. Die haben ja ein ganzes Drohnengeschwader da jetzt, was die auch noch besetzen. Und was man auch nicht vergessen darf, ist auch, dass Afghanistan so ein geostrategisch guter Punkt ist einfach. Weißt du, du kannst da gut eine Ölpipeline
durchlegen und sowas. Nicht geografisch, sondern
Ja, ich überlege halt.
Geologisch
die Zeit,
unterwegs.
Warum sind die da so, warum ist da
ja, das ist auch interessant.
Sowas alles? Und da fiel mir ein, dass ja zum Beispiel so in, im Kongo und sowas, das ist ja genau das Gleiche mit diesen ganzen Bodenschätzen und da auch immer Krieg, ne? Ja, und was man nicht vergessen darf, Drogen, ne? Wenn du da über Afghanistan fliegst, lauter violette Mondfelder, Opium, Heroin, ne? Das ist Drogenumschlagplatz.
Und ich mache wieder ein kleines Werbepäuschen. Ich habe nämlich noch einen Buchtipp. Nur eine Tochter. Auch eine Geschichte, wirklich, da fällt dir nichts mehr zu ein. Die Fawzia Kufi. Sie ist Politikerin, Frauenrechtlerin und Autorin. Und was ich das gehört habe, lieber Himmel, ihr Vater war ein Politiker, Abdul Rahman, und der hatte 23 Kinder mit 7 Frauen und auch natürlich mehrere Söhne. Und da es zu viele Kinder gab, hieß es, als Fawzia geboren wurde, wohlgemerkt 1975, dass man, das war jetzt eher ein bisschen, wie soll ich mal sagen, nicht großstädtisch angelegt, dass man sagte, was wollen wir mit noch einem Mädchen? Und sie wurde schutzlos in der freien Sonne, also unter freiem Himmel in die Sonne gelegt, damit sie stirbt. Das Baby. Und dann hat sie nach einem Tag immer noch geschrien. Ja. Und sie ist einfach liegen gelassen worden. Und dann, weil sie am nächsten Tag immer noch lebte, hat sich ihre Mutter überlegt, sie als Tochter großzuziehen.
Das ist ja sehr großzügig von der Mutter.
Unglaublich. Und dann hat sie sich gegenüber dem Vater und den Brüdern ihre Rechte erkämpft. Und ist auf die Universität, hat den Master in Business Management abgeschlossen. Unglaubliche Geschichte. Ihr Mann wurde gefoltert und starb 2003 im Gefängnis. Sie hat für die Vereinigten Nationen gearbeitet, war immer in Gefahr in ihrem Land, weil sie sich halt eben für die westlichen demokratischen Wege entschieden hat. Sie wurde bei der Präsidentschaftswahl 2014, war sie 38 und da wurde das Mindestalter auf 40 gesetzt, damit sie nicht bei der Wahl antreten konnte. Ja, 2010 wurde das erste Mal auf sie geschossen. Ihr Bodyguard wurde schwer verletzt und sie überlebte das Attentat. Das war der Internationale Frauentag bei einer Kundgebung. Und 10 Jahre später, am 14. August, auf einer Schnellstraße, gab es einen zweiten Anschlag und auf ihre Schwester wurde auch geschossen. Und die Wohnung ihrer Schwester wurde auch verwüstet. Da habe ich Bilder gesehen. Das ist, glaube ich, auch in dieser Dokumentation, weil wir haben uns auf YouTube auch noch ein paar Sachen angeguckt. Ihre Nichte wurde auch verhaftet auf dem Weg zum Flughafen. Also diese Familie lebt in ständiger Angst. Und es ist wirklich so, dass nur eine Tochter eben da das auch nochmal alles erzählt wird. Und ich glaube, das gibt auch nochmal so einen Einblick in diese Details, die so ein Leben in so einem Land ausmachen. Ne?
Als Mädchen. Ja. Als Mädchen, ne?
Ja. Ja, und die ist jetzt halt da, ne? Die lebt in Kabul.
Ja, diese andere Frau, diese Niloufar, die Ärztin, die auch da in der Reportage spricht, die ist ja auch weiter in Kabul. Die sagt auch, nee, ich bleibe hier. Es ist mir ganz egal. Ich kämpfe hier für mein Land. Ich mach das. Das sind aber auch einfach Frauen, die haben schon echt viel mitgemacht. Und die wissen auch, wofür sie sich da einsetzen und warum die so standhaft bleiben. Na, unser Eins wäre ja viel zu weich gespült. Na, wir sehen ja gar nicht die Notwendigkeit hier. Na, man kann ja froh sein, wenn man hier zur Wahl geht.
Die im Spiegel.
Die wären froh, wenn sie wählen könnten.
Es geht um Leben und Tod für viele. Also hier im Spiegel, da war das Titelthema vor 2 Wochen und da gibt es immerhin 2 Seiten von 28, die sich den Frauen in Afghanistan widmen. Wären die Männer unter Lebensgefahr, dann würden sie wahrscheinlich 26 von 28 Seiten machen, ja. Sage ich jetzt mal ganz böse, aber es ist wirklich so, nur 2 Seiten diesem Thema. Die Welt hat uns allein gelassen, Menschenrechte und dann eben, was machen die Frauen in Afghanistan? Ja, wie geht's denen eigentlich? Weil die sind am stärksten davon betroffen. Deren Leben ändert sich komplett. Und alle Frauen, die sich stark gemacht haben, die können getötet werden. Und
ja, die sind schon auf der Liste.
Wir haben die 29-jährige Zafira Ghaffari. Das war die einzige Bürgermeisterin Afghanistans bis vor kurzem. Und dann hat die Taliban eben, also es war nicht Afghanistan selber, ne, das gesamte Afghanistan, sondern in der Provinz Wardak. Sie ist jetzt zu Hause und sagt wortwörtlich, dass sie in Kabul sitze und auf den Tod warte. Die Taliban haben vor 9 Monaten meinen Vater getötet. Sie hassen meine Familie. Wenn sie eine schwarze Liste haben, stehe ich ganz oben. Und man spricht immer wieder von der schwarzen Liste der Taliban.
Ja, klar, die haben ja über die Jahre natürlich auch gesammelt. Und es war ja auch so, dass die Politikerinnen endlich mal Gesicht gezeigt haben und die waren in Kabul auf großen Plakaten. Und natürlich, die wissen, wie die aussehen, die wissen, wo die wohnen, die wissen, wie die heißen. Na, die wissen, was die versucht haben zu etablieren. Na klar, das sind die Ersten, die verschwinden, denn die sind ja jetzt nicht die sind ja auch sehr nachtragend, die Taliban. Also die lassen keine Gnade walten, sondern die drücken da ihr Ding einfach durch. Ne? Und jetzt haben wir ja gesehen, kam ja neulich die Demonstration, wo die Frauen sich ja wahnsinnig mutig gezeigt haben auf der Demo und da wirklich nicht verschleiert waren, jetzt aktuell gerade. Und wirklich einfach die Kontrolle umgangen sind. Die hatten da ja so eine Schranke aufgebaut. Die sind echt da an der Seite durchmarschiert. Da war so eine Kraft hinter. Und die haben gepöbelt und waren lebendig, bis dann eben Schüsse fielen.
Ne? Und auch da, Pfefferspray ja, wurde eingesetzt, jetzt, ne? Und sowas. Ja. Also auch im Kleinen wurde da
ja, Schläge ja. Sowieso. Ne?
Und ich habe noch wieder einen Tipp. Und zwar, es gibt im Spiegel eine, das heißt Kabul Diary. Und das schreibt die Sima Sama, die auch,
ja, ne, die auch, auch. Die kommt auch in der.
Man sieht sie sehr oft. Wort.
Ja, die ist sehr, so eine sehr ruhige, sehr freundliche, die, die irgendwann ganz spontan als Ministerin fungieren sollte und so gesagt hat, dieses Amt hat es noch nie gegeben, ich habe gar nichts, woran ich mich orientieren kann. Das war das Amt für Frauenangelegenheiten.
Ja, genau, sie ist auch schon älter, also 57 geboren und hat schon sehr viel erlebt, muss man sagen. Sie erzählt auch am Anfang, kannst du dich erinnern, wo sie von ihrer Ehe erzählt, weil in Afghanistan sind Frauen und Männer
gleichberechtigt nicht quasi
auf einem,
noch.
Auf einem Niveau. Das ist Tatsache. Mhm. Im Grundgesetz ja, also gesetzlich ist verankert, sie haben dieselben Rechte, aber gelebt wird es überhaupt nicht. Und früher war das so, dass wenn du zum Beispiel zur Uni wolltest, musstest du verheiratet sein. Das erzählt sie auch. Sie hat Medizin studiert und hat deshalb geheiratet, aber ihr Mann war ein loyaler, liberaler Mensch und hat ihr dieselben, sie hat gleich gesagt, du, aber pass auf, ne, das läuft hier nicht.
Ja, weil die aber auch noch in diese Zeit gerutscht sind, wo das gerade mit diesen Hippies da war. Weißt du, die sind da gerade in diese liberale Zeit gerutscht, wo das noch normal wieder war also mit den Rechten.
Ich glaube, so in den Großstädten gab es liberale Tendenzen, aber es gab dort auch diese Sache, dass Frauen zum Beispiel verheiratet wurden und so. Also das konnte dir als Frau ohne weiteres passieren. Du konntest nicht einfach so zur Universität.
Ja, das gibt's ja heute noch.
In den 70er Jahren, ne? Ja. Also egal wie frei die jetzt mit dem Arsch gewackelt haben und Jazz gehört haben, ne? So. Und sie sagte, sie hatte das große Glück, dass sie so einen liberalen Mann hatte. Und dann erzählt sie halt, dass er verhaftet wurde und seitdem als verschollen gilt, während der Präsidentschaft von Taraki. Also das war auch eine Phase, wo halt sozusagen die islamischen Kräfte gewirkt haben und alle demokratischen Kräfte eliminieren wollten. Und er war Lehrer an der Universität und ist einfach verschwunden und ist nie wieder aufgetaucht.
Wie krass, ja. Naja, klar ist er tot, aber dieses, ne, wenn jemand einfach verschwindet, kannst du ja auch keinen Abschied
nehmen. Und trotzdem, also wir können das gar nicht so erfassen, wie Gorbatschow damit eingewirkt hat, dass dann die Russen abgezogen sind, ne, wie die dann das Land verlassen haben. Also es ist unglaublich, wie viele verschiedene Kräfte da gewirkt haben bisher und wie das Land ausgeblutet ist unter diesem ganzen Krieg.
Und wie sich dann auch die einzelnen Gruppierungen noch wieder uneins sind. Na, da gibt es ja auch immer diverse. Und dann noch diese ganzen Warlords und die Clan-Chefs. Da blickt kein Mensch hinter, wer ist, wer ist Freund, wer ist Feind. Und letztendlich zählt wohl dann der Dollar
und,
oder der Euro.
Die Barakzai, über die wir schon gesagt haben, die hatte auch eine Wochenzeitung. Ja, die hat 3000 Exemplare 2005. Was aus der wird oder was aus der geworden ist, weiß ich nicht. Aber es ist wirklich toll. Die heißt Woman's Hour. Und, Mirror, habe ich
Mirror.
Auch. Aber
Woman's
hier steht was
Mirror
mit Woman's Hour. Sie wurde, das ist eine Sendung der BBC, da hat sie, Frau des Jahres wurde sie 2005. Und Woman's Mirror heißt der und da geht es um Säuglingssterblichkeit, Müttersterblichkeit, Kinder- und Zwangsheirat, häusliche Gewalt, Pressefreiheit. Ne? Also diese Kräfte, diese Frauen, die man da sieht, es ist so unglaublich beeindruckend. Ja,
ja, es ist schon inspirierend auch, ne, dass die einfach ihre Kraft behalten.
Und
So ein heiliger Zorn einfach, der das speist.
Und die Frage ist jetzt halt eben, und große Loyalität zum Land. Ne?
Ja, wie die ihr Land lieben auch, ne? Wie verzweifelt die sind, dass sie da weg müssen und das vielleicht nie wiedersehen.
Also es wird auch viel große Loyalität zur Familie. Es geht, also zum Beispiel Ghaffari sagt, sie hat eine alte Mutter und sie würde die einfach nicht verlassen. Und sie sitzt dann da in Kabul und ist mit ihren 30 Jahren vielleicht vom Tod bedroht, weil die Taliban haben damals auch öffentliche Hinrichtungen vollzogen. Da gibt es doch auch diesen Ausschnitt, wo 30.000 zugucken mussten, wie die Leute da erschossen wurden.
Ja, in so einer Arena, so Brot und Spiele, ne, wo die Frau
erschossen wird. Ja, auch als Abschreckung. Dann, ne? Genau. Also das ist
unglaublich grausam und es gibt auch nichts, was es nicht gibt. Na, ich meine, sie sprechen ja auch viel davon, dass sie die Frauen ja schützen und sowas alles. Und ganz viele haben ja auch einfach Frauen verkauft in andere Länder, ne? Sexsklaven. Na, also ich glaube das alles nicht mit Moral.
Jetzt würde ich aber sagen, also das mit dem Sex ist ja so negativ da, dass das jetzt da nicht passieren würde. Ne? Also die Frau ist heilig. Naja, nee. Heilig, warte nee, mal, heilig nicht in Indien, passiert. Sondern die ist, wie soll ich mal, ein Gut für die Fortpflanzung und insofern auf keinen Fall der Prostitution oder sowas preiszugeben.
Du, die Feinde werden verkauft.
Ach so, ja, das kann sein. Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Also, aber...
Es gibt nichts, was es nicht gibt. Also es ist wirklich wie ein fieser Film. Drogen, Bodenschätze, Gewalt.
Ja, und die Frage eben auch, wie wird das jetzt weitergehen? Weil die Welt hat zugeguckt. Man ist sich unklar, welche internationalen Interessen dazu geführt haben, dass die abgezogen wurden. Da es gibt den einen, der sagt, wir haben innerhalb von 10 Jahren, haben wir, also rund 10 Jahren, 5 bis 6 Milliarden Dollar hat uns die Präsenz und der Krieg in Afghanistan gekostet. Und jetzt, in den letzten 2 Jahren ungefähr, hat uns das dieses Geld im Monat gekostet. Pro Monat Afghanistan waren das 5 bis 6 Milliarden. Und da haben die sich vielleicht irgendwann gesagt, was bringt uns das? Möglicherweise gibt es auch Interessen, dass die Taliban an die Macht kamen. Das weiß man nicht. Wie das ist auch mit Pakistan und Indien. Die verschiedene, man sieht ja auch,
die neue Seidenstraße.
Ja, und wo geht das hin? Aber das wird jetzt noch interessant.
Das werden wir auf jeden Fall im Auge behalten, wo das hingeht. Nur, das bringt den Frauen alles leider
gar nichts.
Und
wer verstorben ist, ist weg. Und wer verschwunden ist, ist weg. Und da kann gar nichts passieren. Es gibt ja immer noch diese ganzen Ortskräfte, die Maas sagt ja, die müssen so einen Antrag stellen, dass sie sich persönlich gefährdet fühlen. Das möchte ich auch gerne mal sehen, wie sie irgendwie das in Briefkasten werfen und dann Heiko Maas irgendwie adressiert haben. Ja? Und ausreichend frankieren, bitte.
Ach, das wissen wir
das doch. Das möchte ich wissen. Wie läuft denn da die Kommunikation? Die ganzen Leute, die auf Social Medias unterwegs waren, haben alle ihre Accounts gestoppt. Deshalb hat ja auch Angelina Jolie diesen Account erstellt bei Instagram, wo sie sozusagen den afghanischen Frauen eine Stimme gibt. Weil sie sagt, die dürfen nicht, also kommen die jetzt durch mich, können die jetzt in Nachrichten hier verbreiten. Ja. Finde ich sehr toll.
Das finde ich auch sehr toll, wobei ich sie ja sonst nicht mag, aber das finde ich sehr toll.
Die ist schon, hat schon viel gemacht in ihrem Leben an Sinnvollem, ne? Also da kann man sich eine Scheibe von abschneiden auf jeden Fall. Und insofern ist es die Frage, wie sollen Leute, die sich bedroht fühlen, die das Land verlassen müssten, wie können die dem Heiko Maas diese Mitteilung machen? Und er kommt dann irgendwie mit so einem Fesselballon.
Heiko ist sowieso und bald weg vom Fenster. Na gut. Das sind noch ein paar Tage, wo er da im Amt ist.
Und ja, der will seinen eigenen kleinen Arsch jetzt retten.
Der kann da auch nichts machen. Also, der hat ja jetzt gesagt, er will das alles, muss alles aufgearbeitet werden. Das interessiert keine Sau mehr, die Aufarbeitung. Da kannst du einen drauf lassen. Da passiert gar nichts. Und selbst wenn, wird auch nur sein Köpfchen rollen. Und er ist auch nur ein ganz kleines Rädchen da im Getriebe. Also, da gibt es nicht den Schuldigen, damit man sich zurücklehnen kann. Und
also Afghanistan wartet so sehr, sehr lange schon auf ein Happy End. Und es gab viele vermeintliche Heilsbringer und es war immer wieder dasselbe Chaos oder noch Größeres. Und jetzt sind sie da, wo sie früher waren. Also das
ist wirklich ein Trauerspiel. Ja, Da können wir heute auch nichts Lustiges sagen. Da gibt's nee, nichts Lustiges.
Wir machen nächste Woche auch nicht so richtig lustig, aber nicht ganz so schwer und so dramatisch. Geht es um Frauen, die als Feministinnen aktiv waren und sehr schlau waren und sehr an der Front waren, Intellektuelle. Und die einfach die Männer, ich will sagen das jetzt mal so, in den Sumpf gezogen haben. Habe ich das richtig gesagt, Ilka?
Naja, also ich finde es beschämend, wie sich so intelligente, belesene, charismatische Frauen dann doch wieder in so ein Mäuschen-Eckchen drängen lassen.
Aber ja, wir haben Simone de Beauvoir unter anderem dabei, also die ja als Feministin auch eine der großen Namen ist. Ingeborg Bachmann werden wir drüber reden und noch viele mehr. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir müssen noch mal darauf hinweisen, dass wir ein bisschen im Vorsprung sind mit dem, also das heißt, in Afghanistan passieren immer wieder Sachen, morgen kann schon wieder irgendwas anders sein und wir können es nicht erwähnt haben, weil wir einfach die Sendung bereits aufgenommen haben. Ne? Wir sind jetzt nicht ganz zurück, aber wir sind halt nicht on top mit der Zeit. Das will ich nur einfach so sagen, ne? Wenn da morgen jetzt irgendein Anschlag ist oder so.
Also morgen ist ein ganz entscheidendes Datum.
Aber so genau bin ich ja immer nicht, Henrika. Aber du bist ja immer die.
Ja. Morgen ist
Kindermund tut Wahrheit kund, ne? Ja.
So, und ich will noch mal sagen, was ich gestern gesehen habe hier in Badowick, um jetzt noch mal ein kleines Wunder zu etablieren. Bin gestern rausgetreten vor die Türe, Zapalo, was sah ich da? Tanzte dort die ganze Agathe mit dem Totan Cha-Cha-Cha? Nein, am Himmel war ein Meteor. Hier, über mir, über dem Mühlenland. Ein riesiger Schweif.
Vielleicht aber auch ein kaputter Satellit, Schatzi, oder?
Nein.
Elektroschrott im Weltraum. Erforscht.
Nein. Die Frau Freiwald will mir das Wunder kaputt machen jetzt hier noch zum Schluss. Also es war ein irres Teil und es ist grün verglüht und dann habe ich erstmal gleich recherchiert. Und Gott sei Dank haben es auch noch ein paar andere Menschen gesehen. In Berlin, in Hamburg, in Drage.
Ne? Und was sind jetzt die Mutmaßungen? Wenn so viele Leute das gesehen haben, gibt es doch bestimmt schon irgendwelche Ideen, was das jetzt gewesen sein könnte.
Wahrscheinlich ein Meteor, weil der immer so grün verglüht dann. Oder
okay,
ein Meteor.
Okay, ich werde auch mal googeln und werde dann nächste Woche das Rätsel auflösen. Ich werde es versuchen zumindest.
Das Wunder zerstören. Ich meine, bitte, ich trete in dem Moment vor die Tür und gucke zum Himmel, wo das runterkommt. Das waren Sekunden,
Wahnsinn,
Schätzchen,
Wahnsinn.
Sekunden. Das
auf
hat doch was zu bedeuten.
Was
Nee, habe ich vergessen. Ich habe gedacht, oh Gott, soll ich das aufnehmen? Nee, dann sehe ich es nicht mehr. Oh Gott, was soll ich tun? Nee, oh.
Naja, gut, aber das ist besonders, wenn du es aufgenommen hättest, hätte das diese Kraft ja nie gehabt.
Nein, das ist Leben
ganz
aus zweiter
genau.
Hand. Das wollen wir,
nicht. Leben aus erster Hand und wir freuen uns schon auf unseren nächsten Podcast mit euch. Wünschen euch eine schöne Woche und ja, passt auf euch auf.
Ja. Genau. Also,
bye-bye.